Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, euer Gastgeber. Unter anderem habe ich in Frankfurt an der Oder As Good as New Electronics gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Und doch scheinen die Gründer in den Metropolen die meiste Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. In jeder Folge spreche ich mit einem Gründer, der beeindruckende Erfolge vorweisen kann. Hier geht es um echte Unternehmergeschichten, ungeschönte Erfahrungen und wertvolle Learnings für alle, die gründen wollen oder bereits ein Startup führen. Heute hören wir eine Story mit vielen Höhen und Tiefen. Und das Gespräch ist regelrecht vollgepackt mit Learnings. Mein Gast ist Lukas Reinhardt, einer der Gründer von Meet5 aus Frankfurt am Main. Aus der ursprünglichen Idee einer Dating-App, die Menschen wie bei einer WG-Party zusammenbringt, wurde nichts. Aber heute ist Meet5 mit 2 Millionen Mitgliedern Europas größte Freizeitplattform. Der Weg dahin war alles andere als einfach. Wir hören unter anderem, wie eine Angel-Finanzierung mit Meilensteinen zu einem teuren Fehler für die Gründer wurde, warum man unbedingt erst einen guten Product-Market-Fit erreichen muss, bevor man in die Skalierung startet, und wie Meet5 über 2 Millionen Euro von Angels aus der Rhein-Main-Region eingesammelt hat. Also, bleibt dran, es lohnt sich. Herzlich willkommen, Lukas.
Hallo Christian, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch total, dass es geklappt hat. Wir starten direkt rein. 90 Sekunden Elevator-Pitch, bitteschön.
Meet5 ist Europas größte Freizeitplattform für echte Begegnungen. Das heißt, wir bringen Menschen zusammen, die neue Freundschaften schließen oder einfach eine gute Zeit haben wollen. Das heißt, Nutzer erstellen selber Content im Sinne von Treffen auf unserer Plattform und andere Nutzer können teilnehmen. Der Name Meet5, weil man 5 andere Leute trifft im klassischen Konzept und also eine 6er-Gruppe hat. Das heißt, wir fokussieren uns auf kleine Gruppen, in denen sowohl der Introvertierte als auch der Extrovertierte eine gute Zeit hat. Und im Hintergrund ist das Thema Einsamkeit, was eigentlich in allen westlichen Regionen der Welt ein Riesenproblem ist. Und auch vor allem in der Altersgruppe über 50 einfach für Leute extrem schwer ist, ja, neue Kontakte zu finden. Gerade in Deutschland, Vereinskultur ist quasi in den letzten Jahren immer weniger geworden. Deswegen suchen die Leute eine Community und suchen Anschluss. Ja, vor allem Social Media, also Facebook, Instagram, haben uns in den letzten Jahren ja immer einsamer gemacht. Man verschwendet seine Abende mit dem Handy auf der Couch, statt das echte Leben zu genießen, Erlebnisse zu haben, an die man sich am Ende erinnert. Genau, deswegen haben wir Meet5 gegründet. Wir haben das Ganze schon vor einigen Jahren gegründet, hatten einige Pivots. Jetzt sind wir ungefähr bei 2 Millionen registrierten Nutzern in Dach und Benelux. Haben monatlich ungefähr 30.000 Treffen. Und da ist wirklich alles dabei, von Wandern über Abendessen, über Reisen, Fahrradtouren. Also man findet wirklich alles, was man auch mit seinen Freunden machen würde, findet man auch auf Meet5. Wir sind 40 Mitarbeiter hier aus Frankfurt am Main. Sind profitabel, machen einen mittleren siebenstelligen Betrag in Umsatz und genau.
Da habt ihr ja echt ein Riesenthema euch vorgenommen und mit 2 Millionen Nutzern, Glückwunsch erstmal dafür, habt ihr da auch eine signifikante Traction in Deutschland, in Benelux. Ich erinnere mich, so zu Hochzeiten war eigentlich der komplette adressierbare Markt von StudiVZ war 2 Millionen Nutzer. Also da habt ihr ja jetzt schon einen größeren Erfolg als die Kollegen damals erreicht.
Noch nicht so einen hohen Exit gehabt, aber
Na, mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Da reden wir vielleicht noch drüber später. Wahnsinnig spannendes Thema. Ich glaube, auch eine sehr, sehr interessante Zielgruppe und eine, die gar nicht so häufig beackert wird. Aber ihr seid ja ursprünglich nicht als Ü50 Freizeitplattform gestartet. Erzähl doch mal, wie war denn der Anfang von Meet5?
Also ich wollte unbedingt was gründen nach meinem Bachelor hier in der Goethe-Uni in Frankfurt und wollte unbedingt was skalieren, was aufbauen und war selber sehr unerfolgreich in meinem Dating-Leben. Sowohl auf Bumble und Tinder lief nicht so. Wie wir alle wissen, sind die Dating-Apps sehr oberflächlich. Und wenn man jetzt nicht die bestaussehendste Person der Welt ist, dann lernt man am Ende wirklich selten Leute im echten Leben kennen. Und vor allem die Leute, die über ihren Charakter punkten wollen, haben natürlich Schwierigkeiten, Leute kennenzulernen. Und also da hatte ich die Idee im Kopf, dass man eine soziale Situation schafft, wie auf einer Party, auf einer Studentenparty, wo man einfach locker die Leute kennenlernt. Und deswegen, dass wir quasi im klassischen Konzept 3 Frauen und 3 Männer auf einem Gruppendate zusammenbringen. Man lernt sich freundschaftlich kennen. Und wenn man den anderen interessant findet, dann kann man dann nachher quasi Kontakt aufnehmen. Genau, und das war das Konzept. Und damit habe ich dann als BWLer einen Mitgründer gesucht und bin so auf meinen Mitgründer Kai gestoßen.
Okay, und wo genau habt ihr euch kennengelernt? Wo hast du ihn gefunden?
Ich habe auf allen möglichen Plattformen gesucht. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gesucht, von Dario über irgendwelche Facebook-Gruppen. Und am Ende bin ich über AngelList erfolgreich geworden. Das heißt, unterdessen nur noch angel.co. Ist eigentlich so eine Silicon Valley-Plattform. Und vor einigen Jahren waren, glaube ich, Kai und ich die einzigen beiden aktiven Nutzer im Rhein-Main-Gebiet. Aber hat geklappt.
Ja, wunderbar. Toll, dass ihr euch so gefunden habt und toll, dass es auch so lange gehalten hat. Ne? Das ist bei Gründern, die sich noch nicht jahrelang kennen, die vorher noch nie zusammengearbeitet haben, ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass das dann auch jahrelang als Partnerschaft hält.
Ja, nee, hat irgendwie direkt gepasst. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Ich habe Kai meine 3-4 Slides gezeigt. Kai fand die Idee gut. Und ja, eine Woche später hat Kai und unser ehemaliger Mitgründer Joao haben losgecodet. Und ich habe angefangen, ja, Restaurants zu akquirieren und eine Webseite, eine Landingpage zu bauen mit Wix. Und so ging dann alles recht schnell los.
Ja, komplett anderes Konzept. Ne? Gucken wir uns mal die zwei größten Unterschiede an, die mir jetzt so auffallen. Zum einen die Zielgruppe Dating. Wenn man jetzt gegen Tinder und Lavu und Bumble und so weiter antritt, dann geht man ja doch eher in eine etwas jüngere Zielgruppe. Und eben hast du gesagt, jetzt ist eure Hauptzielgruppe ist eigentlich eher über 50. Und zweite große Änderung, Restaurants, das hast du ja mit Sicherheit auch nicht aus Spaß gemacht. War das damals eure Monetarisierungsstrategie?
Genau, also wir hatten die Idee, lass uns auch ein neues Monetarisierungsmodell, Businessmodell auf der Dating-App bringen. Und wir verdienen quasi Geld an jedem Date, was wir quasi in ein Restaurant vermitteln. Und so bin ich dann hier in der Frankfurter Region losgestapft und bin von Restaurant zu Restaurant gezogen und habe die Geschäftsführer probiert zu überzeugen, Kunde zu werden. Habe dann auch irgendwie innerhalb von einem Monat 30, 40 Restaurants hier gehabt, die uns dann pro Person 2 Euro gezahlt haben. Also bei einem Sechser-Treffen dann 12 Euro. Aber ja, das hat war am Ende schwierig skalierbar, das Ganze, weil man natürlich nicht weltweit starten kann direkt, weil man überall erstmal Gastropartner braucht. Plus die Nutzer waren einfach nicht zufrieden, dass sie quasi an unsere Partnerrestaurants gebunden waren. Die wollten quasi flexibel die Treffen da machen, wo sie Lust haben.
Verständlich.
Genau, und Zielgruppe war natürlich unsere Idee. Wir waren selber, also das Ganze war 2017. Ich bin gerade aus dem Studium raus. Kai hatte ein paar Jahre Studium schon hinter sich, aber wir haben uns quasi selber noch beide wie Studenten gefühlt und wollten natürlich über die Campusse groß werden, so ein bisschen wie es Tinder gemacht hat, und dachten, das Ganze spricht sich schnell rum am Campus, wenn es eine coole neue App gibt aus der Region, aber Pustekuchen, keiner hat sich für unsere App andersweise interessiert. Wir sind gelauncht, voller Erwartung, dass hier nicht irgendwie Leute die App runterladen, auch sehr blauäugig. Dachte ich irgendwie, so eine App geht schon irgendwie viral, wenn es ein cooles Produkt ist. War nicht so. Wir waren dann online und es haben sich irgendwie 3 Freunde angemeldet. Das war's. Also wir hatten keinerlei Go-to-Market-Konzept und waren dann einfach da ohne Nutzer.
Ja, das ist ein Learning, das viele, viele machen müssen. Ne? Selbst das beste Produkt verkauft sich nicht von alleine.
Ja. Ja, genau. Also ich würde sagen, es war auch noch nicht das beste Produkt damals. Wir haben das Ganze innerhalb von einem Monat gelauncht. Also wir haben schon immer quasi probiert, alles schnell und effizient zu testen. Und dementsprechend, ja, war das Produkt auch noch sehr, sehr einfach. Es war wirklich nur diese Kernfunktion. 3 Frauen und 3 Männer gehen zusammen an den Tisch und wird dann quasi an einen Partner vermittelt. Das war eigentlich alles, was die App konnte. Genau, und dann haben wir so durch Guerilla-Aktionen haben wir dann doch die ersten paar hundert Nutzer in die App bekommen. Die saßen dann meistens mit mir am Tisch abends, weil ich bin eigentlich zu jedem Treffen gegangen am Anfang.
Warst du da noch Single?
Ich war noch Single und
Okay.
Habe in den meisten Fällen auch noch 2 bis 3 Freunde mit zum Treffen genommen, um die Treffen aufzufüllen, weil es einfach sehr, sehr schwer war, die Studenten zu überzeugen, erstmal sich bei Treffen anzumelden. Und die, die sich angemeldet haben, sind leider sehr, sehr oft auch nicht erschienen. Das heißt, es gab dann auch regelmäßig Treffen, wo dann nur 1, 2 Leute da waren, die dann am Ende auch recht frustriert waren.
Ja, total, das kann ich verstehen. Oh, wow. Habt ihr jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon Investoren mit an Bord genommen?
Nee, also wir haben das kommt ein Jahr ungefähr gebraucht bis zur ersten Runde. Das heißt, wir hatten dann damals die ersten Nutzer auf der Plattform, die aber auch nicht wirklich super aktiv waren, die nicht super zuverlässig waren, und haben dann überlegt, ja, wie können wir denn ohne irgendein Kapital nochmal mehr Nutzer rauskriegen, und haben dann eine große Medienkampagne gemacht und haben überlegt, wie können wir irgendwie bei den lokalen Journalisten gut ankommen. Und haben denen dann, also haben erstmal eine sehr, sehr gute Presseliste gemacht, haben wirklich lokal die passenden Journalisten rausgesucht, bei jeder Zeitung auch direkt irgendwie 5, 6, 7 Leute rausgesucht in der Nähe, und haben denen dann postalisch, also physisch, einen Brief geschickt. Und diesen Brief haben wir wirklich irgendwie komplett voll gemacht mit Bierdeckeln und Stickern, unsere Merch, sodass er wirklich sehr haptisch und sehr dick war. Und so haben wir dann ja eine ganz gute Medienwelle bekommen. Und da haben wir eigentlich hier vom HR einen großen Artikel bekommen online, der auch quasi der Aufmacher war auf deren Website für ein paar Stunden. Dann der Frankfurter Rundschau, nee, stopp, Frankfurter Neue Presse war es. In der FAZ war dann auch irgendwas mal. Und RTL Hessen. Also wir hatten dann wirklich mehrere Beiträge, und das hat uns dann ja eine größere Kohorte an Nutzern, über 40 in die App gebracht. Diese Nutzer haben wir von Anfang an gesehen, dass die halt einfach besser auf Treffen gehen, zuverlässiger sind und ja, unser Modell besser annehmen. Und so sind wir dann langsam in die Zielgruppe 40, 50 plus gerutscht.
Ja, also so habt ihr euren Pivot irgendwie von den Nutzern aufgezwungen bekommen.
Ja, genau, das kann man sagen. Ja. Genau, dann hatten wir durch diese Medienartikel Traction und haben quasi mit dieser Traction und diesen ganzen Artikeln im Hintergrund haben wir dann angefangen, Business Angels zu suchen, und haben hier in der Region uns eine Pitch-Veranstaltung angemeldet, und haben dann, ja, ungefähr nach 9 Monaten, würde ich sagen, nach Start bei den Business Angels Frankfurt Rhein-Main gepitcht. Ein recht großer Business Angels-Verein mit, glaube ich, 50, 60 Mitgliedern. Genau, da kam unser Pitch dann tatsächlich sehr, sehr gut an. Es gab danach 10 interessierte Investoren, und am Ende haben wir mit ja, 6 von denen eine Runde gemacht und haben ja, ungefähr eine 250.000 von denen eingesammelt, so eine Bewertung von ungefähr 1 Million, und hatten dann so 2018 unsere erste kleine Runde gemacht und konnten ja mal ein bisschen mehr Marketing skalieren und auch anfangen, uns ein kleines Gehalt auszuzahlen.
Ja, okay, also ihr habt euch dann doch relativ lange noch irgendwie aus anderen Quellen finanziert.
Nee, genau. Also ich hab zu Hause bei meinen Eltern noch gelebt und daher einfach keine großen Kosten gehabt. Mein Daily Life habe ich dann mit, ja, ein paar Ersparnissen aus Werkstudentenjobs dann aus der Uni-Zeit noch irgendwie überbrückt. Und meine Mitgründer Kai und Joao hatten damals zur zweiten Agentur noch, bevor wir gegründet haben, uns ein paar Messprojekte ihrer Softwareagentur fertig gemacht, noch ein bisschen Geld bekommen. Und so konnten wir das eine Jahr dann irgendwie mit Ach und Krach überbrücken. Aber dann nach einem Jahr war es auch nötig, dass wir mal ein Gehalt kriegen.
Absolut. Abgesehen vom eigenen Gehalt, wo habt ihr die 250.000 dann noch investiert?
In Marketing vor allem. Also wir haben noch 1, 2 Mitarbeiter eingestellt, aber jetzt nichts Verrücktes, und haben vor allem Marketing dann gemacht. Das heißt, wir haben Performance-Marketing gemacht und haben probiert, Meet 5 schnell, oder damals war der Name der App noch Go Crush, weil wir quasi damals noch eine Dating-App waren. Dementsprechend wollten wir Meet 5 ganz oder Go Crush ganz schnell in die anderen Städte bringen und haben das viel zu früh gemacht. Also wir hatten nicht mal eine wirklich aktive Community in Frankfurt. Wir hatten da ein paar Nutzer, die manchmal auf Treffen gegangen sind, aber dachten schon, wir müssen ganz klar jetzt nach Berlin, München und Köln, und haben dann da ein Launch-Event gemacht mit Influencern. War alles totaler Quatsch. Das Launch-Event hat nur Geld gekostet, hat keinerlei Nutzer gebracht. Und am Ende sind die Launches mit GoQuash und dem Dating-Konzept, die wir haben, auch komplett gescheitert. Wir haben in den Regionen damals gar keine kritische Masse aufgebaut und haben uns dann nach einer gewissen Zeit ja wieder zurück nur auf Rhein-Main-Gebiet, auf Frankfurt besinnt und haben das Geld dann am Ende für Experimentieren ausgegeben, würde ich sagen. Wir haben wirklich verschiedenste Sachen ausprobiert, rumgetestet, am Produkt weitergearbeitet und halt immer wieder Performance-Marketing gemacht in verschiedenen, ja vor allem Rhein-Main-Gebiet und dann natürlich in den anderen drei Städten, wo wir es probiert haben, bis wir halt irgendwie uns entschlossen hatten, dass das in anderen Städten nicht funktioniert, war das Geld schon wieder fast weg.
Kann ich mir vorstellen, dass die Investoren auch nicht so super glücklich waren, wenn ihr eure Ziele da nicht erreicht habt?
Ja, nee, das war eine schwierige Phase. Und wir hatten damals auch Meilensteine bei uns in unseren Beteiligungsverträgen. Das heißt, die zweite Charge an Geld war gebunden an Meilensteine. Das heißt, von den 250.000 haben wir nur 2/3 ausgezahlt bekommen anfangs und 1/3 sollte quasi mit Erreichung der Meilensteine ausgezahlt kriegen. Dementsprechend muss ich mich auch korrigieren, war die erste Runde dann keine 250.000, nur 166.000 Euro, weil wir haben die Meilensteine leider nicht erfüllt und haben die Charge am Ende nicht ausgezahlt bekommen. Wir hatten zwar noch Geld auf dem Konto und die Meilensteine waren gebunden an aktive Nutzer. Wir hätten also auch einfach das letzte Geld, was wir noch haben, rausballern können für Marketing, einen Monat schnell die Ziele erreichen, das Geld mitnehmen, wäre aber super ineffizient gewesen. Genau. Und am Ende hatten wir uns dann verlassen, dass wir die zweite Charge doch kriegen, was aber am Ende nicht geklappt hat. Am Ende wurden wir trotz Versprechungen sind ein paar Investoren quer geschlagen und so haben wir die Frage quasi nicht bekommen und standen dann wirklich mit dem Rücken zur Wand, haben schnell ein Wandeldarlehen gezeichnet von den Investoren, die quasi an uns doch geglaubt haben und haben uns dann so noch ein paar Monate überbrücken können. Aber das hat uns sehr viele Anteile gekostet und war jetzt im Nachhinein wirklich sehr, sehr teuer und sehr ärgerlich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also mit Meilensteinen habe ich auch selber schlechte Erfahrungen gemacht, weil es gibt doch so auf den 1-2 Jahren, auf die man da manchmal guckt, gibt es dann doch immer noch, gerade in der frühen Phase, ne, wenn man noch nicht so richtig 100%igen Product-Market-Fit gewonnen hat, gibt es einfach noch so viele Dinge, die einfach schiefgehen können. Es gibt noch so viele Dinge, die man einfach nicht wissen kann.
Ja, voll.
Dass Meilensteine sehr, sehr gefährlich sein können und sehr, sehr teuer für den Gründer am Ende.
Und man auch einfach oft die falschen KPIs wählt. Ja, wenn man halt irgendwie einen Richtungswechsel macht, sind manche KPIs, wie zum Beispiel Restaurantpartner, war, soweit ich es im Kopf habe, ein KPI. Wir waren quasi nicht weit weg von dem Pivot auf Subscription zu wechseln. Und die Restaurantpartner waren gar nicht mehr relevant. Und dann hat man aber trotzdem diesen Meilensteiner drin, der eigentlich ganz relevant ist und die am Ende dich wirklich Geld kostet und Internet kostet.
Ja, genau. Also ich würde das auch nie empfehlen, in einem Pre-Seed-Zustand, in dem ihr damals wart, irgendwelche Meilensteine zu vereinbaren. Es gibt einfach zu viele Unbekannte. Das macht nachher niemandem Spaß. Ne? Dann sollte sich ein Investor tatsächlich lieber überlegen, ob er es überhaupt macht. Ja, lieber zu sich selbst ehrlich sein, dass das einfach ein hochriskantes Investment ist dass diese scheinbare Kontrolle oder diese scheinbare Absicherung, die so Meilensteine produzieren, die ehrlicherweise, ich habe noch niemanden gehört, der damit glücklich war. Wirklich noch niemand.
Nee, also würde ich höre auch immer nur Negatives, eigentlich auch aus Investorenkreisen und aus Startup-Kreisen. Dementsprechend war das ein wichtiges Learning für uns und würden wir nie wieder irgendwas mit Meilensteinen annehmen.
Ja, ich hoffe, dass viele Leute diesen Podcast hören und dass sie dieses Learning einmal mitnehmen. Ich kann es auch nochmal aus Investorensicht bestätigen. Ich habe noch keinen Angel gehört, der sagte, oh, super, dass ich damals die Meilensteine eingeführt habe. Das hat mir irgendwie nochmal einen teuren Fehler erspart. So, du hast eben gesagt, wir sind jetzt irgendwo 2018, 2019. Wie ging es dann weiter, als ihr die Bridge-Runde geclosed habt? Die war ja mit Sicherheit auch nicht billig. Ihr werdet ja da sicher auch nochmal einen Discount auf die auf die Folgerunde versprechen müssen. Das ist ja so bei einem Wandeldarlehen das übliche Vorgehen. Wie sah das aus?
Genau, wir hatten 20% Discount auf quasi die nächste Runde. Und genau, haben dann quasi ungefähr vom Gefühl her 7-8 Monate gebraucht, bis wir die nächste Runde geclosed haben. Wir waren dann langsam an dem Punkt, wo wir gesehen haben, okay, hier entsteht ein Product Market Fit und langsam funktioniert das Ganze. Und dann haben wir quasi ja ein Business Angel gefunden aus Wiesbaden, der ja an uns geglaubt hat, an die Idee geglaubt hat und dann gesagt hat, okay, ich mache ja einen großen Anteil der Runde, hatte 200.000 investiert in die Firma und so haben wir die Runde dann closed 2019 und haben quasi mit der Runde, das war auch mit dem Investor abgesprochen, quasi ja alles endgültig gepivotet, was wir halt schon gelernt haben. Das heißt, wir haben damals unseren Namen dann geändert von GoCrush auf Meet5. Wir haben jegliches Dating rausgenommen, von klarer Dating-App auf eine Lifestyle-App, um Freunde zu finden. Wir haben die Zielgruppe angepasst, haben gesagt, für alle Altersklassen. Wir haben gesagt, nee, okay, wir fokussieren uns jetzt auf über 40-Jährige und haben das Geschäftsmodell endgültig geändert, weg von Restaurants hin zu ja einem klassischen Subscription-Modell, Freemium-Modell. Und so hatten wir dann wirklich plötzlich Product-Market-Fit und haben Performance-Marketing-Kampagne gemacht, haben gesehen, es läuft an, die Leute melden sich an. Mit dem Subscription-Model konnten wir die Unit-Economics viel, viel einfacher ausrechnen und haben einfach gesehen, das Modell funktioniert mehr oder weniger. Haben so ein bisschen Traction bekommen. Und von Traction reden wir jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet von 10.000 aktiven Nutzern ungefähr. Waren damit aber damals sehr zufrieden. Und dann kam eigentlich kurze Zeit später schon Covid und hat unsere kompletten Zahlen ja wieder quasi halbiert ungefähr. Und hat uns damals extrem frustriert natürlich.
Oh Mann, das kann ich mir vorstellen. Du kommst gerade aus so einer frustrierenden Nahtoderfahrung, Finanzierungsthema. Dann kommt ausgerechnet das eine, was nicht passieren darf, nämlich die Leute dürfen sich nicht mehr treffen. Wie geht man denn mit zwei so harten Schlägen, zwei so lebensbedrohlichen Schlägen hintereinander, wie geht man damit überhaupt um?
Boah, also uns ging es damals schon wirklich nicht so gut. Wir waren schon wirklich saufrustiert. Aber wir haben halt weiter gekämpft. Das ist auch einfach ein wichtiges Learning. Resilient sein, nicht aufgeben, weitermachen, ausprobieren. Wir haben ganz schnell umgestellt auf digitale Meetings. Das heißt, die Leute haben sich dann zum Werwolf-Spielen oder Codename-Spielen getroffen bei uns in der App digital. Wir haben tatsächlich noch eine andere App zwischendrin mal gelauncht und haben da ansonsten einfach die Zeit genutzt, extrem am Produkt zu arbeiten und haben das Produkt weitaus besser gemacht. Wir haben das Produkt tatsächlich auch schlanker gemacht. Wir hatten damals schon extrem viele Funktionen drin, die App einfach zu komplex gemacht haben und hatten dann quasi, ja, als quasi in den Covid-Sommern die Regeln weniger wurden, hatten wir eigentlich wirklich ein noch besseres Produkt. Und so haben wir dann wirklich gesehen, wie die Leute zurück in die App kommen und haben gesehen, dass es sich gelohnt hat, resilient zu sein und zu warten.
Ja, super. Ich kann mir vorstellen, dass es da dann auch einen richtigen Rebound-Effekt gab, ne? Die Leute waren ja auf einmal total ausgehungert nach Erlebnissen.
Genau. Also man kann wirklich sagen, Corona war Fluch und Segen zugleich. Im ersten Schritt wirklich komplett Drama. Die Leute durften sich nicht in Gruppen treffen. Und danach gab es halt wirklich diesen Nachholeffekt. Die Leute haben über die Corona-Zeit gemerkt, wie einsam sie doch sind, wie viele echte Menschen ihnen dann doch vielleicht über WhatsApp schreiben, wenn sie den ganzen Tag im Homeoffice sitzen. Die Leute hatten einfach einen Nachholeffekt, wollten die coolen Sachen erleben, die sie alle verpasst haben. Und so sind die Leute wirklich quasi ohne großes Marketing zurück in die App reingekommen. Und so haben wir schnell Rekord-KPIs gehabt und auf der Basis dann quasi ja weiter skaliert.
Das mit einem verbesserten Produkt, da kann ich mir vorstellen, das hat dann Spaß gemacht, so zumindest mal bis zum nächsten Lockdown. Also dieses On-Off, dieses An-Aus Zeit, die war für viele sehr, sehr frustrierend. Ich kann mir vorstellen, für euch auch. Glückwunsch, dass ihr da so reagiert habt und dann tatsächlich euch auch fokussieren konntet aufs Produkt, so von profitieren konntet dann am Ende noch. Ich will aber nochmal so ein kleines bisschen nachfragen, wie man mit dem Frust umgeht. Also es muss doch irgendwann mal diesen Moment gegeben haben, wo ihr zusammensaßt als Gründer, sei es virtuell oder vielleicht sogar auch heimlich im Büro, wo ihr gesagt habt, was machen wir denn jetzt eigentlich, wo diese Frage gestellt wurde.
Ja, definitiv. Das gab es und wir waren auch wirklich nicht weit, weit weg davon zu sagen, komm, wir lassen sein. Wir suchen uns einen Job. Man muss auch ehrlich sagen, wir haben zu der Zeit uns sehr niedriges Gehalt auch ausgezahlt. Ja, 2000 Euro haben wir uns ausgezahlt als Gehalt. Das heißt, davon konnten wir kaum leben. Wir hatten damals dann beide mit unseren Freundinnen zusammengelebt. Und mit dem Gehalt war man jeden Monat am Ende Minus. Aber wir hatten halt gemerkt davor, das Ganze kann funktionieren. Und das war so im Kopf die Motivation, die uns einfach gesagt hat, dass wir einfach dranbleiben sollen. Plus, wir hatten einfach schon immer sehr viel Spaß, gemeinsam im Büro zu sitzen, schnell irgendwie coole Funktionen zu bauen. Und wir wollten diesen Traum irgendwie auch nicht aufgeben, glaube ich.
Gab's denn mal den Moment, wo ihr euch gefragt habt, ist das jetzt hier wirklich ein neues Normal? Müssen wir jetzt nochmal alles komplett ändern? Und mehr oder weniger zur Ü50 Gaming App werden und in die Ecke von Twitch und Discord irgendwie vorgehen? Oder nee, das wird schon alles wieder zurückkommen. Lass uns einfach das Produkt, das jetzt funktioniert hat, einfach nur besser machen. Gab es diesen Moment, wo ihr euch die zwei Alternativen mal diskutiert habt?
Ja, also eigentlich, um ganz transparent zu sein, wir haben tatsächlich im ersten Lockdown haben wir noch eine andere App programmiert, weil wir dachten, komm, wir machen jetzt noch unser Mietphase ist ja aktuell quasi auf Hold. Lass uns mal schnell eine virale Studi-App programmieren. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren gelernt, was man alles nicht machen sollte und wie man vielleicht ein virales Produkt baut. Und wir hatten da so eine rückblickende, eigentlich ganz lustige Idee im Kopf. Die Idee war, dass man quasi sich Gruppendates shaked. Die App hieß Shake Date. Das heißt, man hat halt die Funktion vom Handy genommen, das Handy quasi, das Handy wackeln und jedes Mal quasi, wenn man das Handy gewackelt hat in der App, hat sich quasi eine neue Gruppe zusammengebildet und mit der Gruppe ist man dann aber in so eine Art Chat gegangen und hat in dem Chat quasi so Challenges auch gehabt und musste sich gegenseitig Fotos schicken, was man gerade macht und so weiter. Wir dachten eigentlich, das hat alles drin, Gamification, Viralität. Wir haben auch einen coolen Invite-Screen drin gehabt. Der Spaß, glaube ich, den wir daran hatten, diese App zu entwickeln, der hat uns quasi am Ende durch den ersten Lockdown gebracht. Es hat am Ende überhaupt nicht geklappt. Wir haben eine Marketingkampagne hier im Rhein-Main gemacht, haben 3000 Nutzer reinbekommen. Die hatten eine ganz, ganz schlimme Retention. Und da haben wir das Produkt tatsächlich nach 4 Monaten eingestampft wieder. Das war dann auch hart, weil wir hatten auch schon echt, hatten dann quasi echt schon auch viel Hoffnung in das Produkt. Diese Experimentierphase, das neue Produkt zu bauen, hat uns damals quasi, glaube ich, auch zum Durchhalten gebracht, weil wir einfach wirklich Spaß hatten, da Sachen zu konzipieren.
Okay, dann ist ja doch ein bisschen mehr hängen geblieben, als einfach nur der Ablenkung nachgegeben zu haben. Diese kurzzeitige Befriedigung, das ist ja gut, wenn es euch mentale Stärke gegeben hat, dann hat das ja auch funktioniert. Jetzt sind wir aber zwischen 10.000 Nutzern, dann Corona, okay, dann kam der Rebound, dann war wahrscheinlich nochmal irgendwie Handbremse drin und heute 2 Millionen. Wie habt ihr dann letzten Endes eure Eagle-Strategie, die funktioniert, die ihr dann auch replizieren konntet, mit der ihr dann auch so eine wahnsinnige Skalierung Naja, doch einer überschaubaren Zeit, ja, seitdem Corona geendet hat, wie ihr die gefunden habt und wie ihr dann weitergemacht habt. Wie sieht das jetzt aus, wenn ihr jetzt neue Nutzer akquiriert? Was tut ihr und was ist eure Strategie dabei?
Genau, also wir hatten dann, also sobald als die Impfung kam, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir skalieren. Einerseits haben wir dieses Thema der Einsamkeit, was auch medial extrem viel aufgegriffen worden ist, und haben quasi direkt quasi mit den Impfungen eine Runde nochmal eingesammelt, und haben ungefähr 1 Million eingesammelt von verschiedensten Business Angels aus Frankfurt und Berlin. Und mit dieser 1 Million haben wir dann ja Meet5 quasi Stadt für Stadt in komplett quasi Deutschland groß gemacht und sind dann im ersten Schritt ja immer in die Region gegangen mit dem großen Knall, haben da quasi große Marketingkampagne gemacht, haben alle Presseleute in der Region angeschrieben, haben teilweise auch mit einem Fahrradanhänger Werbung gemacht und haben dann so auch immer recht schnell die Nutzer reinbekommen in die App, sind auch auf Treffen gegangen, die Leute, und haben dann so wirklich peu à peu ja, die ganzen Städte gelauncht, sind dann quasi immer in Nachbarregionen gegangen, vom Rhein-Main-Gebiet und von der nächstgelaunchten Region, das heißt vom Rhein-Main-Gebiet sind wir dann nach Mannheim und Heidelberg gegangen, weil man dann nämlich immer ganz gute Überlappungseffekte hat. Das heißt, man hat ein paar Nutzer, die schon irgendwie in der Grenzregion Rhein-Main, Rhein-Neckar aktiv waren in der Rhein-Main-Region und die haben dann quasi schon leichter das Rhein-Neckar-Gebiet quasi belebt. Und das hat den Launch quasi einfacher gemacht, um die kritische Masse zu erreichen. Und so sind wir dann quasi danach nach Stuttgart runter und danach sind wir quasi Richtung Norden von Frankfurt ins Rheinland gelauncht, Ruhrgebiet und haben wirklich das Ganze einfach sehr, sehr kontrolliert über Performance Marketing hochskaliert. Genau. Ja. Und das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben überall wirklich schnell die kritische Masse bekommen, aber war auch recht teuer. Und dementsprechend haben wir in die anderen Regionen quasi mit einem bisschen anderen Konzept gelauncht, indem wir quasi, ja, quasi cash-effizienter die Communities langsamer aufbauen, mit weniger Performance Marketing und eher quasi mit organischen Effekten. Und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr erfolgreich. Und so sind wir jetzt nach 3 Jahren nach der Impfung ungefähr deutschlandweit aktiv und haben wirklich eigentlich überall in Deutschland flächendeckend Communities und überall auch kritische Masse an Nutzern, die das Konzept feiern und die Meet5 eigentlich tagtäglich nutzen, ihre komplette Freizeit über uns gestalten.
Nach dem Playbook wächst er jetzt sehr, sehr gut. Ihr habt auch schon erste Märkte im Ausland ins Visier genommen. Wie sieht das jetzt für euch aus? Was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre und wie wollt ihr die finanzieren?
Genau, also wir haben 2023 nochmal das zweite Mal 1 Million eingesammelt, explizit für den Launch in Benelux. Und das haben wir jetzt ungefähr 18 Monate. Vor 18 Monaten haben wir Benelux gelauncht, also August 2023. Und haben auch jetzt in Benelux eigentlich flächendeckend überall kritische Masse, überall starke Communities, die auf Treffen gehen, sind auch schon profitabel in Benelux mit der App und haben gesehen, dass Playbook einfach extrem gut auch da funktioniert und dass der Need bei den Leuten da ist, dass auch da genug Leute sind, die Lust haben auf ein Konzept wie unseres. Und deswegen haben wir jetzt die erste Region in Frankreich schon aus dem eigenen Cashflow gelauncht. Aber um einfach mit Speed die weiteren Regionen in Frankreich zu launchen und im nächsten Schritt auch UK, Spanien und Italien, ja, wollen wir jetzt gerade quasi eine Series A einsammeln und brauchen dafür ja bis zu 8 Millionen an Kapital und können dann quasi ja mit Full Speed diese Märkte launchen.
Ihr seid jetzt profitabel. Grundsätzlich könnte man ja auch sagen, komm, wir finanzieren das weiter aus dem Cashflow. Wir glauben so stark an unsere Strategie, an unser Produkt. Wir sehen auch gar nicht viele Konkurrenten da draußen. Könnte man doch auch einfach sagen, wir bleiben einfach hier weiter die Haupteigentümer dieses Unternehmens, haben nachher ein schönes, profitables, durchaus auch nicht kleines Unternehmen.
Ja, ist auch eine Überlegung, die auch valide ist und Sinn macht. Aber wir sehen, dass dieser Trend gerade richtig am Aufkommen ist, der Trend von In-Real-Life-Apps. Apps, die das echte Leben in den Fokus stellen. Und es kommen ja auch international gerade extrem viele Player auf. Timelapse ist ein Beispiel, die ja weltweit skaliert haben innerhalb von einem Jahr. Zwar mit einem sehr anderen Konzept, aber trotzdem auch das Thema Einsamkeit bekämpfen. Und wir haben eigentlich die meiste Erfahrung. Wir kennen unsere Zielgruppe extrem gut. Wir haben eine extrem gute App, wo super viel automatisiert ist, wo wir die Nutzer automatisiert an die Hand nehmen, aufs erste Treffen zu gehen, die Barrieren runtersetzen. Wir sind aktuell vom Produkt her, glaube ich, die Stärksten. Und daher, ja, daher wäre es schade, wenn wir jetzt anderen Leuten quasi den Raum lassen, die Märkte zu launchen. Deswegen wollen wir jetzt schnell sein und die Märkte halt angehen.
Absolut. Nee, also meiner Meinung nach gibt's auch eigentlich zwei gute Gründe, VCs mit an Bord zu nehmen. Nicht weil das so viel Spaß macht, sondern eigentlich nur, um eine lange Anlaufphase zu finanzieren oder Experimente zu finanzieren, die auch mal schiefgehen dürfen. Und das zweite ist tatsächlich Speed. Ja, also wenn man in einem Markt ist, der sehr wettbewerbsintensiv ist, und manche Märkte werden schnell wettbewerbsintensiv, eurer definitiv. Konsumermärkte sind da besonders von betroffen. Dann ist es definitiv wichtig, einfach die Geschwindigkeit sich einzukaufen durch einen VC. Macht absolut Sinn. Wenn ich jetzt in 5 Jahren meine Lieblingsnachrichten-App aufmache, da ist ein großer Artikel über euch drin. Was ist die Headline?
Ja, Frankfurter Jungs läuten die Börsenglocke. Nee, also natürlich, also als Frankfurter Jungs träumen wir davon, das mal zu machen. Unseres Erachtens gibt unser Modell das her. Wir sind extrem potenziell ein extrem profitables Modell und können, denke ich, dahin wachsen über regionale Ausbreitung, dass das ein interessanter Case wäre. Ansonsten wollen wir die App ja bis dahin definitiv in den USA live haben und eventuell auch in andere Märkte. Gerade Asien ist das Thema Einsamkeit extrem präsent. Kultur ist auch sehr unterschiedlich, müssen wir herausfinden, wie unser Konzept da genau angenommen wird. Aber auch da sehen wir viele spannende Möglichkeiten, die App in die Märkte zu bringen.
Ihr werdet dafür ja auch Mitarbeiter brauchen. Wie macht ihr das jetzt im Moment, Talente anzuziehen, auch vielleicht auch internationale Talente, die euch bei der Expansion helfen können?
Genau, also unser Tech-Team haben wir tatsächlich einige Leute direkt aus Indien oder Pakistan quasi nach Deutschland geholt. Wir sind eine Office-First-Firma. Klar, man kann bei uns auch Homeoffice machen, aber im Prinzip haben wir 60% Anwesenheitspflicht, die wir mehr oder weniger streng durchgezogen. Genau, und dementsprechend suchen wir Talente, die nach Frankfurt ziehen, um quasi hier aus unserem Office das Ganze mit groß zu machen. Im Hintergrund ist, wir sind eine App, die sich aufs echte Leben fokussiert, und dann wäre es ja irgendwie skurril, wenn wir dann quasi das Team dahinter nur quasi digital zusammenarbeitet. Dementsprechend sind wir da auch gerne im echten Leben zusammen. Also einerseits für wirklich starke Tech-Leute müssen wir aus dem Ausland akquirieren, und für Leute, die jetzt quasi im Community-Management arbeiten, die Content machen, die haben wir uns größtenteils quasi selber hochgezogen. Das heißt, wir haben hier oft als Praktikant angefangen, waren dann 1-2 Jahre Werkstudent und sind ja dann in eine Festanstellung reingegangen. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen unser Konzept gewesen in den letzten Jahren, dass wir uns die guten Leute selber hochziehen, selber ausbilden, selber zu Experten in ihrem Gebiet machen. Denn tatsächlich wirkliche Experten, die eine App wie unsere schon mal skaliert haben, hier aus der Region zu gewinnen, ist wirklich schwer. Es gibt da vor allem Leute in Berlin, die schon mal Apps wirklich hochskaliert haben, Consumer-Apps, die wollen da nicht unbedingt nach Frankfurt ziehen. Dementsprechend war das immer unsere Strategie in den letzten Jahren, also ein bisschen uns die Talente selber heranwachsen zu lassen.
Ist definitiv ein Standortvorteil für Berlin, würde ich sagen. Da hat man so die E-Darlings und die Lavus da gesehen. Ist das für euch irgendwann mal ein Thema gewesen? Ziehen wir vielleicht doch nach Berlin oder irgendwo anders hin, raus aus Frankfurt?
Eigentlich nicht. Also mein Mitbewohner und ich, wir sind Eigentlich ist sehr, sehr stark verwurzelt hier in der Rhein-Main-Region, fühlen uns hier beide sehr, sehr wohl. Und wir haben auch hier eigentlich bis jetzt immer genug Talente gefunden. Wenn wir jetzt in unsere nächste starke Skalierungsphase gehen, ist es, denke ich, auch sehr realistisch, dass wir ab einem gewissen Punkt ein Office in Berlin aufmachen müssen, einfach um da die absoluten Experten in verschiedensten Bereichen reinzuholen. Aber bis jetzt zu dem Punkt, wo wir sind, haben wir es tatsächlich nie gebraucht und waren hier in Frankfurt eigentlich immer recht happy und haben uns hier wohlgefühlt.
Was würdest du denn jetzt, nachdem du ja schon wirklich viel erlebt hast als Gründer, nachdem du auch wirklich einen tollen Erfolg produziert hast mit Meet 5, was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade in der Rhein-Main-Region sitzt, eine Idee hat, sich überlegt, soll ich gründen, soll ich nicht, soll ich hier gründen, soll ich vielleicht nach Berlin gehen? Was wäre dein Top-Learning, was du unbedingt mitgeben willst?
Also man kann ja im Rhein-Main-Gebiet erstmal gut anfangen. Es ist ein guter Standort für Gründer. Er ist nicht unbedingt perfekt für jedes Startup. Wenn man jetzt eine App braucht, oder wenn man jetzt was baut, wo man schon sicher weiß, man braucht VC-Geld, man braucht viel Kapital, um das groß zu machen, dann ist man in Berlin einfach weitaus näher dran den Investoren und hat da einfach so viele Leute in der Gründerszene, hat so viele Leute, die ihre ganzen Runden schon gedreht haben, die Netzwerk haben, die einen gute Infos machen können. Da ist in Berlin, das Berlin-Warenweg wertvoll. Und das ist in Frankfurt einfach weitaus weniger. Wenn man aber sein Business bootstrappt, dann findet man auch Talente in Frankfurt, die gut sind. Wir haben hier viele Unis, wir haben hier viele Banken, wir haben viele große Firmen hier. Also es gibt sehr, sehr viele smarte und gute Leute hier in Frankfurt. Es kommt also ein bisschen aufs Businessmodell an. Also wenn man wirklich viel Kapital braucht, dann ist Berlin definitiv the place to be.
Ihr seid ja jetzt wirklich kein reiner Bootstrapping-Case. Mit 2,5 Millionen habt ihr ja doch einen signifikanten Betrag eingesammelt. Von Business Angels, das ist durchaus bemerkenswert. Wie seid ihr da rangegangen an die Angels? Du hast eben vom Business Angel Club gesprochen. Dann die späteren Millionenrunden, habt ihr die auch mit Business Angels gemacht? Und wie seid ihr an die Leute rangegangen?
Genau, also da ist das Rhein-Main-Netzwerk super. Es gibt die Business Angel Rhein-Main. Das ist, soweit ich weiß, einer der größten Angel-Vereine auch Deutschlands. Und ansonsten hast du natürlich hier in Frankfurt extrem viele Leute, die in der Wirtschaft viel Geld verdient haben und die auch irgendwie coole Projekte suchen, die sie rein investieren. Also für Business Angel ist Frankfurt ein guter Standort mit vielen Leuten, die Erfahrung mitbringen und auch Geld mitbringen. Natürlich, sag ich mal, das klassische Smart Money hast du eher in Berlin, wo Leute vielleicht wirklich auch eine App schon mal hochskaliert haben und dann Business Angel sind. Genau, und wir sind einfach wirklich ganz, ganz klassisch zu Pitches gestapft. Ich habe hier bestimmt in den letzten Jahren war ich bei 10, 15 verschiedensten Business Angel Pitches. Und so hat man die Leute kennengelernt und dann haben die Business Angels selber immer noch Netzwerk, machen ein, zwei Intros. Dann kam durch Zufall nochmal ein, zwei Leute dazu. Ein Nutzer aus der App hat einen ziemlich großen Betrag investiert. Genau, und so kamen die Leute dann quasi, so kamen die Anrunden dann eigentlich immer recht schnell zusammen. Und es haben eigentlich auch immer viele nachinvestierte Altinvestoren, sodass dann quasi die Runden gar nicht mehr so viel extra waren von neuen Investoren.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass die Business Angel Clubs da eigentlich bevölkert sind von Anwälten, deutsche Bankmanagern?
Ja, also teilweise schon. Schon viele, die in der Finanzbranche Geld verdient haben, ja.
Ja, es ist eigentlich notwendig, dann denen noch viel zu erklären. Also im Endeffekt, das Bankgeschäft ist ja doch ein ganz, ganz anderes als das Internet, Consumer-Internet-Geschäft.
Definitiv. Da hatten wir in der Vergangenheit schon Herausforderungen, weil einfach manche KPIs, die für uns wichtig sind, für die nicht unbedingt wichtig waren. Ist aber auch der Hintergrund, warum wir schon immer sehr cash-effizient sind und auch jetzt ein profitables Business sind, weil wir einfach von denen auch beigebracht gesagt bekommen haben, achtet aufs Geld, probiert Umsätze zu machen, verbrennt nicht zu viel. Also es ist nicht der klassische Ansatz, den man bei solchen Consumer-Apps kennt, Geld ohne Ende draufschmeißen und irgendwann fliegt es dann oder irgendwann kommt dann das Geld zurück. Wir haben eigentlich von Anfang an recht cash-effizient, skaliert. Und das ist natürlich, ja, da, also da waren die Business Angels, die wir haben, die da einen etwas konservativeren Ansatz fahren, auf jeden Fall wegweisend für, ja.
Das ist auch ein schönes Schlusswort, ein schönes Learning zum Abschluss, dass die Old Economy da auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten kann, wenn man cash-effizient, wenn man wirklich kapitaleffizient auch was aufbauen will. Vielen Dank, Lukas. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir wiederholen das bestimmt nochmal.
Vielen Dank, Christian. War schön, hier zu sein und bis dann.
Das war unser Gespräch mit Lukas von Meet 5. Was für eine Achterbahnfahrt. Gott sei Dank mit gutem Ausgang. Besonders ein Thema bleibt hängen. Meilensteine in Finanzierungsverträgen. Lukas hat es erlebt und viele andere Gründer auch. Meilensteine klingen erstmal sinnvoll, weil sie Investoren eine gewisse Sicherheit geben. Doch in der Realität werden sie oft zur Falle für Frühphasen-Startups. Warum? Es gibt in dieser Phase einfach noch zu viele Unbekannte. Das Produkt ist noch unreif, es gibt noch keinen Product-Market-Fit. Es passiert sehr, sehr häufig, dass man beim Zielmarkt, bei der Zielgruppe oder am Produktkonzept selbst nochmal bedeutende Änderungen vornimmt. Und das Gleiche gilt für die Go-to-Market-Strategie. Es fehlen schlicht genügend Erfahrungswerte zu Saisonalitäten, der Performance einzelner Marketingkanäle und so weiter. Umsatzziele sind in den ersten Jahren einfach zu wenig vorhersehbar. Oft genug muss man 2 oder 3 Strategien ausprobieren, bevor man eine findet, die funktioniert. Genau diese beiden Punkte haben wir bei Meet 5 ja gesehen. Darüber hinaus können immer Notfälle auftreten, die eine Erreichung von einzelnen Meilensteinen unmöglich machen. Ein Keyplayer im Team steigt aus, ein wichtiger Partner erfüllt seine Verpflichtungen nicht und so weiter und so weiter. Auch wenn die Gründer sowas nicht zu verantworten haben, zahlen sie anschließend den Preis in Form von Bewertungsanpassungen durch nicht ausgezahlte Tranchen. Und nicht zu vergessen, nicht ausgezahlte Tranchen machen die nächste Finanzierungsrunde schwerer. Ich habe es selbst erlebt. Der neue Investor ist irritiert. Hier gibt es erstmal ein Anzeichen für ein Scheitern oder eine Fehlplanung. Das erhöht das Risiko und kann in der kritischen Phase einer Finanzierungsrunde auch nochmal zum Abbruch führen. Ich finde, auf Meilensteine einlassen solltet ihr euch nur, wenn es gar nicht anders geht. Achtet darauf, dass diese Meilensteine an eine kleine Zahl objektiver, realistischer KPIs gekoppelt sind und sie eine ausreichende Zeitspanne berücksichtigen, um realistisch erreicht zu werden. Viele Investoren wissen inzwischen auch, dass Meilensteine in der Pre-Seed- oder Seed-Phase kontraproduktiv sind. So, was heißt das für euch? Verhandelt clever, erklärt Investoren, warum Meilensteine in frühen Phasen riskant sind. Zeigt lieber transparent auf, woran ihr wann arbeitet. Kommuniziert viel mit euren Investoren, erklärt proaktiv, warum es Änderungen in der Planung gibt. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine positive Bewertung und erzählt 2 Freunden, was euch an diesem Podcast so gut gefallen hat. Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt, freue ich mich auf eine E-Mail an podcast@thisisnotberlin.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.